Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen und dass wir heute wie jeden Sonntag von deinem Wort hören. Ich möchte dich bitten, dass du uns offen machst für dein Sprechen, dass du mir hilfst, dein Wort so weiterzugeben, wie du es mir aufs Herz gelegt hast. Und ich bitte dich dort um alle Klarheit, um deutliche Worte, dass du meine Zunge führst, dass du mich bewahrst vor Stolz, vor Hochmut, sondern dass ich in aller Demut hier vor meinen Geschwistern stehen kann, um von dem zu erzählen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Verändere du dort, wo wir Veränderungen benötigen. Amen. Das ist nicht mein Predigttext, aber ich denke, das sollten wir einfach mal wieder hören. Das finden wir nämlich im 2. Timotheusbrief. Und das ist das Tolle, wenn wir Gottesdienst feiern. Und wir haben in den letzten Sonntagen viel über Gottes Wort gehört, wie wir miteinander leben sollen. Die Aufgaben der Ältestenschaft haben wir gehört. Unsere Aufgabe auch, ihnen zu dienen, für sie zu beten. Das hat Janosch, unser Pastor, nicht nur einfach erzählt, weil er irgendwo Fürgebet benötigt, sondern weil es einfach in der Schrift drin steht. Und da lesen wir können das alle mitlesen, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und da steht es auch weiter, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und ich finde, das ist ein Privileg, wenn wir morgens hier sitzen und wir mehr über Gottes Wort hören. Denn das ist genau das, was wir brauchen. Und zwar nicht nur am Sonntag, sondern auch in den Tagen zwischen den Sonntagen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen, glaube ich, alle immer wieder Korrektur. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also bei mir ist das so. Ich brauche immer wieder Korrektur. Ich muss überführt werden, weil ich bin ein Mensch, der ja manchmal auf eigenen Wegen unterwegs ist. Und genau das hat mich auch zu diesem Thema gebracht. Der Andreas hat das vorhin gesagt, wir leben in einer merkwürdigen Zeit, schon seit vielen, vielen Jahren. Dinge, die wir nicht verstehen können, sei es politisch, sei es was dort draußen in der Welt passiert, moralisch, Dinge werden auf den Kopf gestellt, das, was früher verpönt war, das wird mittlerweile für gut befunden und umgekehrt. Wir setzen uns auch immer wieder mit dem Tod auseinander. Wir hören von lieben Geschwistern, die von uns gegangen sind, gerade jetzt, auch die letzten 2, 3 Wochen. Prominente gehen aus dem Leben. Mein altes Idol, Andy Brehme, der uns damals zum Weltmeistertitel geschossen hat. Mich nimmt sowas immer echt mit. Und ich frage mich immer, was hat dazu geführt, dass diese Menschen aus dem Leben gegangen sind. Und unser Pastor Janosch hat das sehr, sehr treffend auch vor einigen Wochen erzählt, als Jürgen Ahrens von uns gegangen ist. Er hat nämlich gesagt, jedes Mal, wenn jemand stirbt, dann gibt es uns das auch die Möglichkeit, einfach mal innezuhalten, unser Leben zu reflektieren. Und so geht mir das auch. Einfach zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich? Leider hören wir auch immer wieder oder erfahren von Geschwistern, dass sie nicht gestorben sind, aber dass sie sich vom Glauben verabschiedet haben. Dass sie irgendwo vom Kurs abgewichen sind, falsch abgebogen sind, Schiffbruch vielleicht erlitten haben. Und jedes Mal, und das ist seit vielen, vielen Jahren, ich bin jetzt seit Anfang 96 im Glauben, seit 28 Jahren, jedes Mal, wenn ich das höre, dass ein Bruder oder eine Schwester irgendwo vom Glauben abgewichen ist, dann hat mich das jedes Mal sehr, sehr nachdenklich gestimmt. Und ich habe mich gefragt, kann mir das auch passieren? Der war doch eigentlich gut im Glauben unterwegs, hat Frucht gebracht. Aber irgendwo haben sich wahrscheinlich Glaubenskompromisse eingeschlichen. Kann mir das auch passieren? Und das Thema ist heute Schiffbruch oder einfach nur vom Weg abgekommen. So bleibe ich sicher auf Kurs. Dazu schreibt Paulus Folgendes. Ebenfalls an Timotheus in seinem letzten Brief. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. nicht aber mir allein, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Paulus war sich absolut sicher und er war davon überzeugt, er wird seinen Lauf vollenden. Er wird diese Krone, diesen Preis, diese Belohnung bekommen. Aber nur einen einzigen Vers später, da schreibt Paulus etwas über seinen Mitarbeiter, über einen sehr, sehr treuen Mitarbeiter, Folgendes. Komme schnell, denn Demas hat mich verlassen, weil er die Welt liebgewonnen hat. Und er ist nach Thessalonich gezogen. Ich habe diesen Vers oder das gesamte Kapitel vor einigen Monaten gelesen und irgendwo flammt dieser Vers auf. Komme schnell, denn Demas hat mich verlassen, weil er die Welt liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Und ich habe mich dabei gefragt, wer war Demas überhaupt? Ich habe von dem eigentlich so gut wie noch nie gehört. Wer war das? Und ich habe mich dann einfach rangesetzt und geschaut, wer das war. Ich meine, das ist nur ein sehr, sehr kurzer Vers, aber da ist sehr, sehr viel drin für uns alle heute Morgen. Dreimal taucht dieser Name im Neuen Testament auf. Nur dreimal. Und zwar erst zum Ende von Paulus Wirken. Wer sich so ein bisschen auskennt im Neuen Testament, Paulus war auf den Missionsreisen zwischen 47 und 57 nach Christi, also etwa eine Zeitspanne von 10 Jahren. In diesen 10 Jahren ist der Name Demas nie aufgetaucht. Aber er taucht das allererste Mal auf, als Paulus den Brief an Philemon schreibt. Das war ungefähr 60 bis 62 nach Christus. Da schreibt nämlich Paulus ganz zum Schluss, Demas lässt euch grüßen. Das ist aber nicht der einzige Brief. Im Kolosserbrief schreibt Paulus auch zum Schluss, in Kapitel 4, Vers 14, Lukas und Demas lassen euch grüßen. Also es geht an die Christen von Kolosser. Man kann davon ausgehen, dass Demas auch mit dabei gewesen ist, als Paulus den Brief an die Epheser geschrieben hat und an die Philipper. Das sind alles Briefe, die hat Paulus geschrieben, als er in Gefangenschaft war. Das war seine erste Gefangenschaft in Rom. Demas war mit dabei gewesen. Und warum wurde Paulus verhaftet? Weil er falsch geparkt hat? Nein. Ladendiebstahl? Nein. Der wurde aufgrund seines Glaubens verhaftet. Und mit ihm seine Mitarbeiter. Demas saß im Gefängnis aufgrund seines Glaubens. Ich weiß nicht, wer saß schon mal aufgrund seines Glaubens im Gefängnis? Hallo? Ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie es mir ergehen würde, wenn das passieren würde. Das sagt uns etwas über Demas. Demas war kein Schönwetterchrist. Manche Kommentatoren sagen das. Ja, der ist gleich eingeknickt. Nein, der ist nicht sofort eingeknickt. Denn wenn er zwischen 60 und 62 im Gefängnis war, dann wissen wir, dass Paulus bei dem Brief, den er an Timotheus schreibt, den hat er nämlich nach der Gefängniszeit geschrieben. Da taucht zwar der Name Demas nicht auf, aber im zweiten Brief, in der zweiten Gefangenschaft, da taucht dieser Name auf. Und da schreibt Paulus genau diesen Vers, Demas hat mich verlassen. Hätte Demas ihn schon vorher verlassen, hätte Paulus das geschrieben, hatte aber nicht. Und so können wir einfach schauen, anhand dieser Jahreszahlen, ich habe immer gedacht, Mensch, warum sind diese Jahreszahlen immer da, das ist nur für die Historiker. Aber nein, diese Jahreszahlen, die sagen uns auch was. Wir können einfach daran anhand dieser Zahlen erkennen, wie lange jemand bei jemandem gewesen ist. Und wir wissen anhand dieser Jahreszahlen, Demas war in einer Zeitspanne zwischen 5 und 7 Jahren an der Seite von Paulus gewesen. Er hat alles miterlebt. Ich weiß nicht, wie oft hat Demas das Evangelium gehört, das Paulus überall gepredigt hat. Das Evangelium. Gottes Botschaft an uns, dass wir Menschen Sünder sind, dass wir uns unsere Gerechtigkeit nicht verdienen können, sondern sie nur durch den Glauben annehmen können für das, was Christus am Kreuz getan hat. Er ist für unsere Schuld gestorben. Das hat Demas immer und immer wieder gehört. Nachdem Paulus über Demas schreibt, dass er ihn verlassen hat, hören wir nie wieder davon. Wir wissen nicht, ob Demas vielleicht irgendwann, nachdem er nach Thessalonich gezogen ist und dem Wohlstand dort vielleicht ergeben war, ob er vielleicht irgendwann umgekehrt ist. Wir wissen es nicht. Man wünscht es ihm, dass er vielleicht irgendwann Buße getan hat, dass er vielleicht irgendwann wieder gemerkt hat, Mensch, ich möchte Christus wieder lieb haben, so wie Paulus das geschrieben hat. Wir kriegen alle die Krone, den Preis, die Belohnung, die sein Bild liebgewonnen haben, die Erscheinung Gottes liebgewonnen haben. Wir wissen nicht, ob Demas dazugehört hat, ob er irgendwann umgekehrt ist. Und wir wissen auch nicht, warum er die Welt liebgewonnen hat. Warum auf einmal die Liebe zur Welt größer war als seine Liebe zu Christus. Wir wissen es nicht. Er ist definitiv nicht beim ersten Gegenwind eingeknickt. Das ist Fakt. Und jetzt mal ganz ehrlich. Wir sind ja alles Geschöpfe und wir lieben sehr, sehr gerne. Wir beten auch sehr, sehr gerne an. Dinge, die uns lieb geworden sind. Nur Gott hat uns so geschaffen. Die Frage ist nur, was lieben wir und was beten wir an? Wisst ihr, ein Abwenden vom Glauben ist immer ein schleichender Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Mehrere Passagen in der Bibel lehren uns das. Heute Morgen geht es auch nicht darum, ob vielleicht wir unser Heil verlieren können. Unsere Errettung, darum geht's nicht. Das wäre eine ganz andere Predigt. In meiner Bibel steht drin, dass derjenige, der in mir ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird. Philipper 1, Vers 6. Es steht auch drin, nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Römer 8, 38, 39. Aber Paulus fordert uns immer wieder heraus oder mehrfach heraus, uns zu überprüfen. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Euch selbst stellt euch auf die Probe. Im 1. Korinther steht auch, daher wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Das sind Fragen, die kann sich jeder von uns selbst mal stellen. Warum kommst du hierher? Um einfach Gemeinschaft zu haben, schöne Musik zu hören, vielleicht zwischendurch mal so eine kleine Predigt, hinter einen Kaffee zu trinken, einen Keks zu essen. Vielleicht kommst du schon seit vielen Jahrzehnten hierher. Vielleicht bist du eingeladen worden. Aber ich denke mal, wir sind alle hier, weil wir irgendwo doch eine Nähe zu Gott suchen. Gott spielt irgendwie eine Rolle in unserem Leben. Und das ist gut so. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Nadine, meine Freundin, bevor wir geheiratet haben, sie war diejenige, die mich zum Glauben geführt hat. Und ich habe immer gedacht, ich bin gläubig. Ich wurde ja als Kind getauft, als Baby, konfirmiert, an den lieben Gott habe ich immer geglaubt. Aber sie meinte zu mir irgendwann, nein, Ecki, du bist kein Christ. Und da habe ich schon gedacht, wie kannst du das sagen? So ganz einfach, wenn du Christ bist, dann bist du jemand, der Christus folgt. Ja, das war ein Fremdwort für mich. Christus zu folgen? Zur Weihnachtszeit vielleicht, um Geschenke abzugreifen. War ganz ehrlich. Konfirmiert wurde ich, um Geld abzugreifen. Christus hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Aber sie hat recht gehabt, ich war kein Christ. Ein Christ ist jemand, der Christus nachfolgt, ein Verlangen danach hat, sich von ihm verändern zu lassen. Was war die Motivation von Demas gewesen? Wir wissen es nicht. Aber wenn wir uns Demas genauer anschauen, diesen Vers, dann können wir einiges festhalten. Demas hat Paulus verlassen. Dieses griechische Wort, was Paulus hier benutzt, dieses Verlassen, das ist ein aktives Abwenden. Ein hinter sich lassen, jemanden im Stich lassen. Ich meine, ich verlasse meine Frau jeden Morgen. Ja, ihr verlasst wahrscheinlich auch eure Männer, mehrfach in der Woche. Das Verlassen ist nicht gemeint. Hier ist es ein aktives Abwenden, ein wirklich im Stich lassen. Und genau das hat Demas gemacht. Er hat sich von Paulus abgewendet, er hat Paulus im Stich gelassen. Weil er die Welt lieb gewonnen hat, beziehungsweise, da sind Bibelübersetzungen ein bisschen unterschiedlich, die Dinge dieser Welt geliebt hat, den jetzigen Zeitlauf. Also was ganz deutlich wird, ist, dass Demas nicht die Welt lieb gewonnen hat, wie wir sie kennen. Wir kennen den Vers Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nein. Was hier in diesem Vers zum Vorschein kommt, ist, Demas hat das System dieser Welt, dieser gefallenen Welt geliebt. Alles, wofür die Welt heute steht. Nicht die wunderschöne Natur draußen, dass wir Frühling feiern. Nein, es ist auch gut zu sehen. Er ist ja auch nach Thessalonich gegangen. Hätte er vielleicht die Natur lieb gewonnen, dann wäre er vielleicht irgendwo in die Natur gegangen, in den Wald oder ans Meer, an die Küste. Keine Ahnung. Aber nicht nach Thessalonich. Was das genau ist, werde ich gleich noch erzählen. Nein, er hat das sündhafte System dieser Welt, unter der wir auch heute noch leben, lieb gewonnen. Alles, was sich gegen Gott und seine Absichten stellt. Ich könnte jetzt politisch werden und sagen, betreibt unsere Bundespolitik nicht solche Politik? Sich von Gott ganz demonstrativ abwendet, sogar den Zusatz streicht, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, kann gut sein. Er wendet sich auch von Gottes Wort ab. Und ich meine, warum sind wir denn heute hier? Wir möchten von Gottes Wort hören. Und wisst ihr, die Bibel, die hat so viel zu sagen. Ich habe da mal überlegt, klingt jetzt merkwürdig, die Bibel sagt sogar was zur Internetpornografie. Die Bibel sagt auch ganz deutlich etwas über Homosexualität. Sie sagt auch ganz deutlich, wie wir unsere Ehen führen sollen. Sie sagt auch ganz deutlich, wie wir miteinander verkehren sollen. Sie spricht sogar über Sex vor der Ehe. Ganz deutlich. Aber das hören wir, glaube ich, nicht gerne. Weil das ist manchmal so ein Einschnitt in unser Leben. Aber wir können niemals sagen, die Bibel schweigt zu ganz vielen Themen heutzutage. Nein, sie ist sehr, sehr deutlich. Ich weiß, das werden jetzt alles einzelne Predigten. Aber Homosexualität ist dem Herrn ein Greuel. Nachzulesen im Römer 1. Aber ich muss auch sagen, genauso wie Homosexualität ein Greuel für den Herrn ist, so ist auch Lügerei, Prahlerei genauso ein Greuel. Menschen wenden sich immer mehr ab von der Botschaft, die wir in der Bibel haben. Und ich denke, dass es bei Demas nicht anders war. Er hat das immer mehr verfälscht oder verwässert, die Botschaft. Wir können von Glück reden, dass wir einen Pastor haben, der Gottes Wort so predigt, wie es drin steht. Der nichts verschönert, nichts verschleiert. Ich weiß, das sind unbequeme Themen, die ich heute Morgen angesprochen habe. Aber sie betreffen uns. Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Und das Wort, was hier drin steht, das griechische Wort, ihr kennt alle die Agape-Liebe, oder? Diese bedingungslose Liebe von Gott an uns. Dieses Wort, was Paulus hier benutzt, ist sehr, sehr ähnlich, Agapao. Und das beschreibt normalerweise die Liebe, Gottes an uns Menschen und umgekehrt. Das heißt, eine Liebe mit Hingabe. Und genau das hat Demas getan. Er hat sich mit einer richtigen Hingabe der Welt hingewendet. Mit einer Liebe. Mit einer besonderen Weise. Die weltlichen Werte, weltliches Vergnügen, was Sünde und Verdorbenheit mit einschließt. Wohlstand, Macht und Vergnügen. Das wurde wichtiger. Und da frage ich uns alle, wie ist das bei uns? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich unterwegs bin, ich übernachte auch lieber im Hotel als im Zelt. Ganz ehrlich. Und ich bin manchmal im Reisedienst, das heißt, ich reise durch Deutschland für 1-2 Wochen, bin in unterschiedlichen Gemeinden unterwegs und manchmal habe ich keine Bleibe. Manchmal kann ich bei niemandem übernachten. Ich schlafe dann im Auto. Und das ist okay für mich. Ich würde aber keinen Urlaub im Auto machen, ganz ehrlich. Ich fahre auch lieber ein Auto, was nicht gammelig riecht, sondern neu. Ganz ehrlich. Ich fahre auch gerne in Urlaub oder wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe, dann gucke ich gerne und finde, ich habe eine Auswahl und ich weiß, ich muss nicht nur dieses eine Sakko heute Morgen anziehen, sondern ich kann das anziehen oder vielleicht passt das heute besser und mein Gürtel passt zu meinen Schuhen. Ich genieße das. Aber mein Leben hängt da nicht dran. Wie sieht das bei uns aus? Das sind Fragen, damit können wir uns selbst mal hinterfragen. Und Demas ist nach Thessalonich gegangen. Das war damals, heute ist das Saloniki, für die, die es nicht wissen, in Griechenland. Es war damals schon eine riesen Megastadt, weil es nämlich das Zentrum von einer Landes- und Handelsroute gewesen ist. Und letztendlich wie eine große Handelsstadt alles zu bieten hat. Und genau das hat sich Demas damals ausgesucht. Aber was sagt die Bibel letztendlich über dieses Thema, wir sollen die Welt lieben oder wir sollen die Welt nicht lieben? Was sagt sie zu dieser Weltliebe? Und da finden wir zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17 folgendes. Könnt das alle mitlesen. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Ich habe hier eine etwas modernere Übersetzung genommen. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Menschliche Verlangen sind Teil von Gottes Schöpfung. Das steht da jetzt nicht. Das steht nur in meinem Manuskript. Menschliche Verlangen sind Teil von Gottes Schöpfung, aber sie werden teuflisch, wenn sie in einer Art und Weise ausgelebt werden, die gegen Gottes Plan verstößt. Ich habe das Thema Sexualität angesprochen. Ich sage es oft auch bei Seeleuten, weil das oft ein Thema ist. Gott hat Sex kreiert. Er hat Sex erfunden. Aber für uns auszuleben in einer Ehe zwischen Mann und Frau. Es gibt Rahmenbedingungen. Wir haben alle irgendwo auch menschliche Verlangen. Und diese Verlangen, die können wir auch befriedigen. Da ist nichts Verwerfliches bei. Aber er hat einen Rahmen dafür gegeben, wo wir das tun sollen. Und für mich stellt sich vielmehr heute Morgen die Frage, und auch das war beim Lesen des Textes auch das erste Mal, was kann ich tun, damit mir das nicht passiert? Also irgendwie löst sich hier mein Mikro. Was kann ich tun, damit mir das nicht passiert, was Demas passiert ist? Der sich vom Glauben abgewendet hat und hat die Welt lieb gewonnen. Da gibt es sicherlich viele Punkte. Ich habe heute Morgen nur 4 bzw. 5 mitgebracht. Und wenn ich davon spreche, dass wir als gläubige Christen etwas tun sollen, dann zielt das nicht auf unseren germanischen, eisernen Willen, sondern dann zielt es auf Gottes Gnade. Denn die Bibel lehrt uns auch, Gott schenkt beides, das Wollen und Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen. Ohne Gottes Wirken in uns können wir gar nichts tun. Aber es ist ein inneres Ausrichten, Herr, tue bitte, bitte hilf du mir, dass ich nicht diesem Weg der Welt verfallen werde. Und es hat mich zu 4 Punkten gebracht. Ja, den habe ich noch, aber den überspringe ich jetzt. Habe eine tägliche Zeit mit einem gezielten Austausch mit Gott und seinem Wort. Einen täglichen Austausch mit Gott und seinem Wort. Es ist so wichtig. Das können wir nicht herunterspielen. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Kapitän. Der geht auch nicht irgendwo auf sein Schiff, guckt morgens mal in die Seekarte, hält an der Route fest und lässt es dabei. Der schaut regelmäßig, täglich, mehrfach auf seine Seekarte, vergleicht die Karte mit der Route und dem Kompass. Ist das alles noch richtig? Wenn ich nach Süddeutschland fahre, dann gucke ich auch nicht nur einmal aufs Navi und gut ist. Oder wenn ich mit der Bahn fahre, dann gucke ich nicht nur einmal den Aushang, welche Züge ich wann auf welchen Gleis kriegen muss, sondern ich schaue da mehrfach drauf. Und genauso müssen wir mehrfach, regelmäßig in Gottes Wort schauen. Zweitens, eine tägliche Zuwendung zum Evangelium zu haben. Was hat Jesus Christus für mich getan? Was das genau ist, werde ich gleich noch darauf eingehen. Drittens, Rechenschaft Gott gegenüber. Das ist heute so unmodern geworden. Gottesfurcht, ach damals. Nein, eine ganz gesunde Gottesfurcht zu haben. Eine Ehrfurcht vor einem Schöpfer, der alles geschaffen hat. Letztendlich auch eine Gemeinschaft, Rechenschaft mit einem weiteren Christen, einem christlichen Freund. Und zu guter Letzt, das habe ich heute Morgen reingeschrieben, einfach dankbar zu sein, was du hast. Wenn ich nochmal darüber spreche, einen täglichen Austausch mit Gott und seinem Wort zu haben. Wie gesagt, ein schleichender Prozess ist schleichend. Demas ist nicht von heute auf morgen aufgewacht. Paulus, ich verlasse dich jetzt, sondern es waren, glaube ich, viele, viele Schritte in die verkehrte Richtung. Und wenn wir nicht diesen täglichen Austausch haben, dann laufen wir die Gefahr, dass wir vom Kurs abkommen. Wenn ich gar nicht genau weiß, was steht hier eigentlich drin? Sagt Gott wirklich was über Internetpornografie oder Ehe oder Gemeindeleitung oder welches Thema auch immer? Ja, da steht was, steht hier drin. Ich habe mal gehört, die Bibel, das ist Schnee von gestern. Dann sagt ein anderer, ja, du hast recht, weil Schnee nämlich das Trinkwasser für morgen ist. Genau das. Wie gesagt, ich sage das nicht, um von hier oben herab zu predigen, weil mir ist es auch schon passiert. Ich habe immer weniger in der Bibel gelesen, andere Dinge wurden immer wichtiger. Und ich habe aber gemerkt, dass vieles in meinem Leben nicht mehr geklappt hat. Sei es in meiner Ehe, sei es im Privaten. Deswegen lasst uns immer wieder diese Kurskorrektur vornehmen. Was meine ich eigentlich mit Austausch oder mit gezielter Gemeinschaft? Wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, Christoph, ich gucke dich gerade an, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, dann textest du mich nicht nur voll, sondern eine Weile textest du mich voll und dann texte ich dich voll. Es ist ein Austausch. Zwischen Mann und Frau ist es genauso. Nicht nur, dass die Frau immer nur redet, und der Mann nur noch zuhört, sondern auch umgekehrt, weil so hat man einen Austausch, so hat man eine Begegnung miteinander. Man hört, man versteht, man redet. Und genauso ist es auch mit Gott. Gott redet zu uns nicht durch irgendwelche Eingebungen und Träume. Er kann durch Träume reden, er kann euch durch Eingebung reden, aber das ist immer sehr, sehr fragil. In erster Linie redet Gott durch sein Wort mit uns. Weil Eingebung, das ist immer so eine Art, so gefühlsbetont. Gefühle können so täuschend sein. Aber er redet klar durch sein Wort. Und ich rede mit ihm, indem ich mit ihm bete. Und wenn ich zum Beispiel einen Vers lese, aus dem Psalm zum Beispiel, wie die Hirschkuh nach Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir. Das ist jetzt sehr altes Deutsch. Aber letztendlich, glaube ich, für jeden verständlich. Wenn ich so etwas lese und ich merke beim Lesen, alter Schwede, ich habe nicht dieses Verlangen. Meine Seele dürstet nicht nach dir. Und dann komme ich ins Gespräch mit Gott. Dann sage ich, Herr, ich möchte aber, dass ich so ein Verlangen nach dir habe. Ich möchte wieder, dass dein Wort wieder lebendig für mich wird und nicht nur so ein totes Buch. Und so komme ich ins Gespräch mit ihm. Zweitens, eine tägliche Zuwendung zum Evangelium zu haben. Daran zu denken, was hat Jesus für dich und für mich getan? Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir auf Bibelschule waren, da habe ich immer gedacht, ja, das Evangelium, das ist für die Verlorenen da draußen. Nach dem Motto, wenn ich in den Hafen gehe, das Evangelium muss ich nicht hören, das ist für die verlorenen Seelen auf den Schiffen. Ich habe sehr, sehr schnell erkannt oder im Laufe der Jahre erkannt, ich muss das Evangelium immer wieder hören. Weil ich muss immer wieder neu daran erinnert werden, wie sehr ich Jesus brauche. Wisst ihr, vielleicht kennt ihr die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium mit der Sünderin, wo Jesus bei den Pharisäern war und dann kam diese Frau hinein, es war eine Sünderin, eine Prostituierte, und sie fing an, Jesus Füße mit ihren Tränen zu waschen und mit ihren Haaren abzutrocknen. Und die Pharisäer drumherum, die fingen an zu lästern. Mensch, wenn der nicht wüsste, weiß er nicht, was für eine Frau das überhaupt ist, die ihn da anfasst und wäscht. Und Jesus kannte ja die Gedanken und er kennt auch unsere Gedanken. Und er sagte, nein, diese Frau, sie liebt viel. Das ist ein Akt der Liebe, was sie gerade tut. Sie liebt so viel, weil sie weiß, ihr ist zu viel vergeben. Wenn wir wissen, wie viel uns Gott vergeben hat, würde das unsere Liebe nicht viel mehr zum Vorschein bringen? Aber ich glaube, wir denken manchmal noch viel zu gut von uns. Das ist, glaube ich, das Problem. Wir wissen, glaube ich, gar nicht, wie abtrünnig, schmutzig unser Herz ist. Genau das, was Jeremia zum Beispiel sagt, Jeremia 17, Vers 9. Abtrünnig und übel ist das menschliche Herz. Wer kann es ergründen? Bist du dir dessen bewusst? Ich möchte mir das manchmal nicht bewusst machen, aber manchmal kommt es zum Vorschein. Manchmal in Gedanken, manchmal in Worten, manchmal sogar in Taten. Aber umso mehr muss ich mir immer wieder klar machen, auch dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben und hat diese Schuld, die ich begangen habe, hat sie mit sich genommen und mir letztendlich vergeben. Weil wie ist unser natürliches Verhältnis, wenn ihr durch die Stadt fahrt oder Landstraße und euch schneidet jemand und nimmt euch die Vorfahrt? Preist den Herrn, Herr! Ich bete für den Bruder. Nee, da kommt alles andere zum Vorschein, außer das. Unsere Politiker, wir sollen für sie beten. Mir fällt das echt schwer, ganz ehrlich. Aber wir sollen für sie beten. Aber wie gesagt, Gott wird sein Werk in uns vollenden. Das wird er nicht hier auf Erden tun, also keine falsche Vorstellung. Aber er wird dieses Werk in uns vollenden, wenn wir ihm gegenüberstehen werden. Er wird weiter in uns arbeiten. Dinge, die dir vielleicht jetzt noch nicht klar sind, wird er dir klar machen. Jesus sagt das so schön zu seinen Jüngern an einer Stelle im Lukas-Evangelium. Ihr sollt euch nicht darüber freuen, dass ich euch Macht gebe, auf Schlangen zu treten und Wunder zu tun, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, dass ihr errettet seid. Freut euch daran. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das immer wieder sage, dann nimmt mir das so manchen Zorn und so manchen Frust über andere. Deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir uns dem Evangelium zuwenden. Drittens, Rechenschaft vor Gott. Wer an Jesus Christus glaubt, sind dessen Sünden sind vergeben. Das heißt, wenn wir irgendwann vor den Richterstuhl Gottes stehen werden, dann wird Gott nicht irgendwann noch sagen, hey, hier war noch was und hier hast du noch was getan. Nein, es ist vergeben und vergessen. Aber wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen über das, was wir getan haben als Christen und was wir gesagt haben als Christen. Ich werde jetzt nicht in den Text reingehen, aber ihr könnt euch das aufschreiben. Römer 14, die Verse 10 bis 12. Rechenschaft ablegen über alles, was wir gesagt haben. Im ersten... Kann ich sonst das Mikro nehmen? Geht das? So kurzfristig? Irgendwie. Hallo? Ich verstecke das mal so. Im Korintherbrief, da lesen wir auch davon, wie wir unseren Glauben leben werden. Wir werden zur Rechenschaft gezogen, in welcher Motivation wir auch Dinge tun. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15, da schreibt Paulus davon, wir haben alle das Fundament, welcher ist Christus? Und jeder wird, es kommt auch an, wie wir und mit welchen Materialien wir darauf bauen werden, also wie wir unser christliches Leben führen werden. Und es wird der Tag kommen, da wird es offenbar werden. Und ganz ehrlich, ich hatte das schon so manches Mal von einem sündhaften Verhalten abgehalten. Einfach zu wissen, eines Tages werde ich Rechenschaft für Gott ablegen. Ich werde für das, was ich sage, mich verantworten. Das hilft mir manchmal. Das hilft mir nicht immer, aber es hilft mir. Viertens, das war eigentlich mein letzter Punkt. Gemeinschaft, Rechenschaft mit einem anderen Christen zu haben. Einen christlichen Freund, eine christliche Freundin. Wir brauchen das immer wieder. Dass wir jemanden in unserem Leben haben, der auch die Freiheit hat, in unser Leben hineinzusprechen. Und ich weiß es als Ehemann, die Frau möchte das gerne tun, aber wir haben manchmal Probleme, das anzunehmen. Aber das spiegelt dann eher meinen eigenen Stolz wider, als die Art und Weise meiner Frau. Aber wir brauchen jemanden. Und ich habe eine lustige Geschichte. Ich bin ja im Reisedienst so ein, zwei Mal im Jahr, wo ich dann halt quer durch Deutschland fahre und erzähle von der Seemannsmissionsarbeit. Und das war letztes Jahr im Oktober. Ich war in München. Das war ein internationaler Hauskreis mit Indern, Deutschen und anderen Nationalitäten. Ich glaube, ein Schwede war noch dabei. Und ich erzähle ganz frei von der Missionsarbeit mit Bildern und Zeugnissen. Und alle waren auch begeistert und haben Fragen gestellt. Und dann war die Stunde oder anderthalb Stunden durch. Und ich bin dann ins Badezimmer gegangen, wasche mir meine Hände, gucke in den Spiegel und merke, nein. Ich habe irgendwann mittags irgendwas mit Spinat gegessen, okay? Und sah auf einmal, dass mein gesamter rechter Schneidezahn, mein Eckzahn, in Spinat getunkt war. Komplett grün. Und ich habe innerlich gedacht, Mensch, da war doch der Bruder, der den Hauskreis leitet. Und ich war auch schon vorher da gewesen, hätte mir das nicht sagen. Manchmal sehe ich das nicht. Deswegen brauchen wir Freunde in unserem Leben,
die uns manchmal darauf hinweisen, hey, du hast da einen Fleck. Und dass wir denjenigen auch erlauben, die persönlichen Fragen zu stellen. Und der letzte Punkt, wie gesagt, dankbar. Dankbar zu sein für das, was wir haben. Sei es für unsere Frauen, für unsere Männer, für unsere Kinder, für unsere Arbeit, auch für unseren Wohlstand. Dankbar zu sein. Und wenn wir merken, Mensch, ich möchte schon wieder ein neues Auto haben oder ein neues Wetter oder ein neues Paar Schuhe. Ich weiß, ich bin da auch nicht frei von, sich einfach daran zu erfreuen, was wir bereits im Kleiderschrank hängen haben oder was vor der Tür steht. Und wisst ihr, es kommt nicht darauf an, wie wir mit etwas anfangen. Es ist viel, viel wichtiger, wie wir mit etwas aufhören. Das beste Beispiel dient mir immer im Sport. Ich bin sportbegeistert. So ein Marathon, 42,19 Kilometer, glaube ich. Da könnte ich als Erster die ersten 100 Meter, glaube ich, locker bewältigen. Aber die restlichen 42 Kilometer würde ich nicht ins Ziel schaffen. Es kommt immer darauf an, wie höre ich auf. Es kommt nicht darauf an, wie toll du vielleicht deine Ehe begangen hast oder deine Vaterschaft, sondern es kommt darauf an, wie führst du sie zu Ende. Und auch im Glaubensleben, vielleicht haben einige von uns einen richtig tollen Start hingelegt, im Glauben gewachsen, Hauskreise gestartet, Predigtdienste übernommen, aber vielleicht sind sie irgendwo zwischendurch auf die Klippen gerutscht. Vielleicht bist du gerade hier und merkst, Mensch, irgendwo, es haben sich so viele Kompromisse in meinem Leben eingeschlichen. Ich möchte neu anfangen. Dann kann man das jederzeit machen. Wenn es einen Morgen gibt. Und vielleicht dient dieser Gottesdienst dafür. Zu merken, Mensch, irgendwo, ich möchte mich Jesus wieder neu hingeben. Wie gesagt, das ist keine Schande, das zu merken. Es ist wichtiger, wie wir abschließen, nicht wie wir anfangen. Und so wie Paulus es schreibt, dass wir seine Erscheinung wieder lieb haben. Weil das ist nämlich genau das, was Demas zum Verhängnis wurde. Er hat seine Erscheinung nicht mehr lieb gehabt, sondern das, was die Welt anbietet. Aber ich bete für uns alle und ich hoffe für uns alle, dass wir seine Erscheinung, die Erscheinung Christi, lieb haben. Und zu guter Letzt wurde ich vor einigen Monaten auf ein Buch aufmerksam. Ich habe es gelesen. Zielstrebig. Das ist kein Druckfehler. Da geht es um dich. Wie komme ich mit Gott ins Ziel? Nicht nur ans Ziel, sondern wie komme ich mit ihm ins Ziel? Und der Schreiber schreibt von vollzeitlichen Pastoren oder Missionaren, dass nur einer von 10, die ihren Dienst angefangen haben, ihn auch in ihre oder durch ihre Rente beenden werden. Einer von 10. Und dann denkt man, ja, Moment mal, Pastoren, ich bin kein Pastor, ich bin noch kein Missionar. Aber er sagt, wenn wir Christen sind, dann sind wir alle im Dienst. Wir sind alle im Dienst. Und mich hat dieses Buch wirklich sehr aufgerüttelt, sehr herausgefordert. Und ich habe einen Zettel, den werde ich gleich vorne beim Büchertisch abgeben. Zielstrebig, mit Gott ins Ziel. Das kann man sich dort sicherlich bestellen. Kostet 16,90 Euro. Wirklich ein tolles Buch. Es bezieht sich auch so ein bisschen auf die Väter, ne, dass wir auch für unsere Kinder gute Vorbilder sind. Aber letztendlich auch mit Gott ins Ziel kommen. Und damit möchte ich schließen. Und was sagt die Zeit? Ich würde dann sagen, ich bete noch mit uns und dann singen wir noch ein gemeinsames Lied. Richtig? Gut. Himmlischer Vater, ich möchte dir für dein Wort danken, das du uns gegeben hast. Herr, ich gehe davon aus, dass schon viele von uns dein Wort, deine Bibel gelesen haben. Aber dass uns immer wieder Texte ansprechen, die wir vielleicht schon viele Male uns zu Gemüte geführt haben. Aber dann auf einmal leuchten sie und wir merken, dass das genau für mich ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du diejenigen, die du heute angerührt hast, dass du ihnen nachgehst. Und dass jeder, der heute hier ist, ja, neu durch dein Wort belebt wird. Herr, es ist unabhängig davon, was ich heute hier gesagt habe. Denn es ist nur wichtig letztendlich, was dein Wort sagt. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir uns daran erinnern, was du uns gesagt hast. Ja, und alles, was vielleicht irgendwie Blödsinn war, was ich heute von mir gegeben habe, dann nimm es hinfort. Aber dein Wort bleibt bestehen in aller Zeit, die wir momentan durchleben. Das ist das Einzige, was Bestand hat. Das ist die einzige Wahrheit, an die wir uns klammern können. Und dafür danke ich dir, Herr. So geh du mit uns in diesen Sonntag und führe das zu Ende, was du angefangen hast. Amen. Nee.